dem anderen so eins? Jawohl, das heißt es. Jeder hat ein anderes Maß ausgeteilt gekriegt, und zwar so, wie der Heilige Geist es wollte. Jeder macht mit seinem Maß des Glaubens aber auch was anderes. Es gibt einige, die nehmen ihr Maß des Glaubens. Das Maß des Glaubens, das ist wie eine Gangschaltung. Du kannst einen Vorwärtsgang einlegen beim Auto und nach vorne fahren, hast eine Vorwärtsbewegung, oder du legst einen Rückwärtsgang auf. Es gibt einen Minusglauben, der letzten Endes bis in Richtung Null geht. Ich kann also mein Maß des Glaubens nehmen und es komplett verfriemeln, bis ich zweifelnd vorm Spiegel stehe und nicht mehr glaube, dass ich erlöst bin. Das ist der Glaube, der nicht zu Krankheitsbergen spricht, sondern die Krankheitsberge ruft. Das ist ein Minusglauben, der einfach sich konzentriert auf das Negative. Aber der Punkt ist, dieses Maß des Glaubens wird sich verflüchtigen. Oder aber, und das ist die gute Nachricht, das Maß des Glaubens ist ein permanent wachsender Glaube. Wenn wir unser Maß des Glaubens füttern, ernähren, mit dem Richtigen versorgen, kann dein Maß des Glaubens grenzenlos wachsen. Wir werden das studieren hier anhand des Wortes Gottes. Also, wir haben auf der einen Seite das Maß des Glaubens und dann redet die Bibel noch von der Gabe des Glaubens. Im 1. Korinther 12. Und ich möchte es unterscheiden. Aber bevor wir da richtig reingehen in die Unterscheidung, im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ist das nicht interessant? Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer von euch möchte Gott gefallen? Dir bleibt kein anderer Weg, du musst glauben. Aber was müssen wir glauben? Lass uns den Vers weiterlesen. Es ist immer wichtig, die Dinge im Kontext zu sehen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist, also Punkt 1, Gott existiert, und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Also, Glauben macht sich total attraktiv für Gott. Glauben zieht die göttlichen Dinge magnetisch an. Glauben holt den Himmel auf die Erde. Es ist der Glaube der Gewalttuenden, ihre glaubensvolle Gebete, die das tun. Im Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube ist, in einer Übersetzung sagt, ist eine Substanz. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glauben ist eine Substanz. Man kann sagen, für das Ding, was du brauchst, ist der Glaube, den du hast, die Substanz, um es hervorzubringen. Du kannst sagen, der Glaube ist die Substanz, die das möglich macht. Ich habe noch keinen öffentlichen Heilungsdienst, aber ich habe die Glaubenssubstanz bereits in mir. Okay? Mein Auto ist ein Schrotthaufen, aber die Glaubenssubstanz ist in mir für ein neues Auto. Mein Kind ist noch nicht zum Glauben gekommen, aber die Glaubenssubstanz, die sich so verdichtet hat, und das ist keine Hoffnung, das ist ein Unterschied, ja? Diese Glaubenssubstanz ist da, mein Kind wird zum Glauben kommen. Meine Ehe ist in einer totalen Schräglage, aber die Glaubenssubstanz, dass es wieder harmonisch ist und dass es aufblüht, das ist bereits in mir. Und der Glaube spricht zu dem, was nicht ist, dass es sei. Wir müssen uns wirklich mit dem Glauben auseinandersetzen, weil er immens wichtig ist. Es geht nicht nur, dass wir uns auf der Salbung ausruhen. Wir brauchen die Dimension des Glaubens. In Matthäus 17, Vers 19. Wir hatten das schon im Beispiel im vorigen Referat, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, pass mal auf, wir sind von dir befähigt, gesalbt, eingesetzt gewesen. Du hast dich gefreut, den Teufel vom Himmel fallen zu sehen. Aber wir kriegen diesen Dämon nicht aus diesem kleinen epileptischen Jungen raus. Und was antwortet Jesus? Er sagt, sie sagen, warum konnten wir ihn nicht rauskriegen? In Vers 20, Matthäus 17, Vers 20, sagt Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Und jetzt sagt er was Interessantes. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich von hierhin dorthin und er wird sich hinwegbeheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Wenn wir jetzt mal eine andere Stelle lesen, wo Jesus über den Senfkorn, über das Senfkorn spricht, zum Beispiel Markus 3, Vers 40. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Vers 32. Und wenn es gesät wird, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Er sagt, das Senfkorn glauben, das Senfkorn ist so klein, aber es hat so ein riesiges Wachstumspotenzial. Und ich sage mal, das Maß deines Glaubens, das ist unser Ausgangspunkt. Basis, unser Existenzminimum. Wir kriegen das mit, aber das hat ein Expansionspotenzial, dass dein Glaube heranreift zu einem Baum, der vielen Schatten gibt, zu einem Dienst, wo viele Leute Hilfe, Schutz, Heilung, Geborgenheit finden werden. Das Maß des Glaubens, also von dem wir hier lesen in Römer 12, Vers 3 oder Matthäus 17, Vers 9 oder Markus 4, Vers 30, das ist ein Glauben, der wächst. Paulus sagt, wir gehen von Glauben zu Glauben, von Glauben zu Glauben. Und dann nebenbei auch von Salbung zu Salbung. Und ich werde nachher noch einen Zusammenhang erklären zwischen Glauben und Salbung. Wenn ihr in die Unterlagen schaut, da habe ich 6 Punkte aufgeschrieben. Wie wächst denn unser Maß des Glaubens? Erstens, es wächst, wenn ich verheißungsorientiert lebe, nicht umstandsorientiert. Mein Maß des Glaubens wird wachsen, wenn ich verheißungsorientiert bin und nicht umstandsorientiert. Denn, das bringe ich sehr häufig, jedes Mal, wenn ich meinen Umstand anschaue, werde ich unsicher. Jedes Mal, wenn ich den Umstand anschaue, fängt mein Maß des Glaubens an zu kollabieren oder wegzudiffundieren, wie ein Parfüm. Der Umstand macht mich unsicher. Die Verheißung macht mich sicher. Wenn ich also Gott anschaue oder die Verheißung anschaue, baut sich das Maß des Glaubens in mir auf. Es wird größer. Und dann drehe ich mich um zum Umstand und sage, du stehst hier nur rum. Okay? Im Namen Jesu. Und dann wird dieser Berg versetzt. Aber wenn ich mein Maß des Glaubens verfriemelt habe, wird es nicht funktionieren. Dann wird mich der Umstand überrollen. Zweitens, das Maß des Glaubens wächst, wenn wir über Gottes Allmacht und Größe meditieren und nachdenken. Gott, du bist so groß. Du bist herrlich. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin, der Ich Bin, der Ich sein werde. Du bist Alpha und Omega. Du bist der Schöpfer. Du bist mein Hirte. Du bist mein Versorger. Du bist mein Licht. Du bist mein Heil. Du bist meine Errettung. Du bist mein bester Freund. All das zusammengenommen, das bist du. In dem Moment, wenn wir über Gottes Größe meditieren, dann ist mein Maß, das Maß meines Glaubens, macht es Luftsprünge. Es wächst, es expandiert und wird stärker. Drittens, das Maß des Glaubens wächst durch Lebenserfahrung mit Gott. Das geht doch nichts über die praktische Lebenserfahrung, okay? Gott, du bist mein Partner. Gott, du bist mit mir gewesen. David sagt, du warst bei mir, als wir den Bären erschlagen haben. Und du wirst bei mir sein, wenn wir jetzt die nächste Herausforderung haben, den Goliath. Lebenserfahrung mit Gott. Viertens, das Maß des Glaubens wächst, und das ist ein Geheimnis, wenn wir das Maß des Glaubens anwenden. Das Maß des Glaubens, das ist vielleicht einer der Hauptfaktoren, wächst, wenn wir es anwenden. Und wir haben ja heute schon geredet, es gibt immer eine gewisse Spannung bei dem Thema. Es muss spannend bleiben. Wir müssen aufs Wasser, wir müssen aus der Sicherheitszone raus, denn nur dort wird mein Glaube wachsen. Fünftens, das Maß des Glaubens wird wachsen, wenn wir Verheißung in Erfüllung gehen sehen. Aber wir haben göttliche Verheißung und wir stellen fest, wir gehen in Erfüllung. Und je mehr wir das feststellen, umso mehr wird automatisch das Maß des Glaubens in uns wachsen. Habt ihr's? Gleich. Okay. Sechstens. Das Maß des Glaubens wächst durch das Hören des Wortes Gottes. Je mehr ich höre, umso mehr wächst mein Glaube. Je mehr ich praktiziere, umso mehr wächst mein Glaube, je mehr ich anwende. Denn die Bibel sagt ja, denn wer schon hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht anwendet, was er hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Kennt ihr das irgendwoher? Und das ist mit dem Maß des Glaubens. Das Maß des Glaubens, was wir gekriegt haben, ist ein anvertrautes Pfund. Jesus bringt das Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden. Er sagt, der eine nimmt sein anvertrautes Pfund, er verbuddelt es. Der andere hat 2 gekriegt, der wuchert damit. Der andere hat 3 oder 4 oder mehr gekriegt, wuchert. Die anderen haben es verdoppelt. Der eine hat es eingebuddelt und verfriemelt. Er hat es nicht angewendet. Das Maß des Glaubens wurde nicht aktiviert. Und Jesus sagt, und diesen Diener, den nehmen wir. Und er wird hinausgeworfen in die Finsternis, wo Zähneknirschen ist. Das ist die Realität. So, Und das gilt natürlich auch hierfür. Also wer hat und es anwendet und wuchert mit den anvertrauten Funden, dem wird mehr gegeben. Mit anderen Worten, du wirst in kurzer Zeit mehr haben, wie du jetzt schon hast. Ja? Und du hast bereits wahrscheinlich mehr, wie das, was du zu Beginn gekriegt hast. Handelnder Glaube ist immer wachsender Glaube. Handelnder Glaube ist immer wachsender Glaube. Wenn der Glaube nicht handelt, wird er nicht wachsen. Er wird degenerieren. Das ist wie mit den Muskeln so. Und das ist der Glaube, der mehr kriegt, als womit du begonnen hast. Und Gott sagt, diese Person hat ein Maß des Glaubens gekriegt, sie hat damit gewuchert, wow, ich gebe ihr mehr. Sie kriegt mehr, sie kriegt mehr, sie kriegt mehr. Diese Person hat es verfriemelt, okay, das nehme ich gerade weg und gebe es dem anderen noch oben drauf. Ja. Okay, es gibt zwei Arten des Glaubens. Das eine ist das Maß des Glaubens, das zweite, das nennen wir die Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens wird jedem von uns individuell durch den Heiligen Geist zugeteilt, wie er will. Diese Gabe ist mehr der Geist des Glaubens, der auf uns kommt. Dieser Glaube ist der perfekte göttliche Glauben. Es ist nicht mein menschlicher Glaube, es ist der Glaube Gottes. Zunächst mal, Glauben ist so etwas wie eine lebendige Substanz. Zweitens, du kannst Glauben auch sehen. Wusstet ihr, dass man Glauben sehen kann? Du kannst natürlich an Glaubenshandlungen ablesen, ob jemand Glauben hat. Da ist dieser Gelähmte und Jesus ist in einer Versammlung in einem Haus und ich schätze mal, irgendjemand hat eine Tasse Tee ausgeteilt gekriegt, trinkt einen Tee und plötzlich krümelt etwas von der Decke runter. Und plötzlich wird es heller im Raum, jemand deckt das Dach ab und dann lassen sie diesen gelähmten Mann darunter. Und wie heißt es? Als Jesus ihren Glauben sah. Glauben kannst du sehen, du sagst, man sieht es an den Handlungen. Aber es gibt noch eine andere Dimension, man sieht es nicht nur an den Handlungen. Anderes Beispiel, Paulus sah den Glauben in dem gelähmten Mann, als er den Glauben sah, da sprach er. Dann kamen die Dinge in Bewegung. Ich will mal eins sagen, ich glaube, dass man mit seinen Geistesaugen den Glauben von Menschen sehen kann. Wenn ich in einem Heilungsgottesdienst drin bin und ich sehr kühn aufs Wasser gehe und das geht mir regelmäßig so und ich pick irgendjemanden raus und ich demonstriere vor versammelter Mannschaft etwas, rat mal, was ich mache. Ich sage, Heiliger Geist, wo ist der Glaube aktiv? Denn die Salbung ist vielleicht kollektiv noch gar nicht so ausgebreitet im Saal. Ist der Glauben der Person? Und ich sage euch, viele Leute, die sehen aus, die haben ein Mauergesicht. Die sitzen vielleicht so da und hinter diesem Mauergesicht kann ein riesiges Glaubenspotenzial sein. So, wir gehen nicht nach dem Äußeren. Der Herr, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. So, was geht ab? Und dann lasse ich mich leiten und dann pick ich die Person. Das ist ein intuitiver Prozess. Okay, ich sehe da nicht ein Lämpchen über den Leuten blinken. Ja, das läuft einfach intuitiv ab. Die Ebene der Intuition ist die Ebene des Geistes, wo mein Geist mit seinem Geist in Verbindung ist. Und dann picke ich die Person raus. Wenn ich die falsche rauspicke, kann die ganze Veranstaltung eine Schräglage kriegen. Lass mal drei Dinge schief gehen und dann ist es vorbei. Aber wir gehen ja auch gerade in der Heilungsveranstaltung von Glauben zu Glauben, von einer Ebene zur nächsten Ebene. So, dann picke ich die erste Person raus und ich sehe schon die ganzen Fürbitter, die Hessen, Herr, lass es gut gehen, Herr, lass es gut gehen. Und ich sage euch was, ich muss mit meinem Glauben gehen, ich ruhe mich nicht auf Fürbittern aus. Also ich muss wissen, wer mit mir ist, okay? Und dann mache ich das. Und dann passiert das Wunder, aber ich brauche die Fürbitter nur nebenbei. Dann geschieht das Wunder und die Person wird geheilt, die zweite wird geheilt und ich habe eine Person ignoriert und dann merke ich, jetzt ist es soweit, der Glauben der Person ist da, die Person wird rausgepickt und sie wird genauso geheilt. Manchmal kommen plötzlich Leute nach vorne geschossen. Könntest du bitte hier für meine Oma beten? Könntest du bitte dies oder das? Im letzten Heilungsgottesdienst kam ein alkoholisierter Mann, der hier eine Frau nach vorne gezerrt hat. Ja, und das ist immer das. Ich probiere, im Rhythmus des Geistes zu sein. Und wenn der Heilige Geist Samba tanzt, kann ich nicht Rumba tanzen. Weil dann verpassen wir uns. Und das ist der Punkt. Ich probiere, im Rhythmus des Geistes zu sein. Ich probiere zu erkennen, wo geht's lang. Natürlich gibt Gott uns Spielräume, ist völlig klar. Aber in diesem Dranbleiben passieren wunderbare Sachen. Das ist so fantastisch. War irgendjemand in Heidelberg vor 14 Tagen hier war? In Heidelberg hatten wir eine Heilungsveranstaltung. Und das war einfach so ein Ding. Wie immer auf dem Wasser laufen. Du warst ja da. Du warst da. Hast mich ja begleitet. Und es war einfach schön. Der Heilige Geist gibt etwas. Plötzlich, es gab ein paar Heilungen. Erstmal, ich habe gepredigt und mittendrin, normalerweise mache ich es nicht, mache einfach Schluss. Ich habe gewusst, das bringt jetzt überhaupt nichts. Hören wir einfach auf, wir fangen einfach an. Aber ich habe nicht eine prickelnde Gegenwart gespürt. Das war gar nicht. Aber ich hatte einfach den Impuls, zack, Predigt beiseite. Und habe für einige Personen gebetet, hatte ein paar Worte der Erkenntnisse. Es hat funktioniert. Und dann spürte ich, okay, Heiliger Geist, ich weiß, du möchtest, dass die kollektive Salbung freigesetzt wird. Ich habe also gebetet und die Salbung kam. Aber wie? Der ganze Saal war durchtränkt. Die Leute waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Einige waren trunken, lagen am Boden, kullerten rum. Sie fingen an zu lachen, das war wunderbar. Und mittendrin spüre ich, jetzt geht's in eine andere Richtung. Jetzt geht's in Richtung Befreiung. Andreas, du sollst jetzt die Mächte binden. Dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe gesagt, in dem Namen Jesu, ich binde jede Macht. Und dann ging's los. Ein Gehuste im ganzen Saal. Die haben gehustet und gehustet und gehustet und gehustet. Ich nenne das den göttlichen Hustensaft. Es ist, was der Geist in dem Moment machen wollte. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wäre ich nicht im Rhythmus gewesen. Heiliger Geist, was hast du vor? Und danach, nach dieser lauten und intensiven Hustenattacke, nicht von ein oder zwei oder fünf, es waren mehr, war das nächste Thema Frieden. Setz den Frieden Gottes frei, der höher ist wie jede menschliche Vernunft. Und habe ich, so wie jetzt gerade. Merkt ihr das? Merkt ihr atmosphärisch, wie Dinge sich manchmal verändern? Wir müssen lernen, diese Sensibilität. Jetzt könnte man sofort durch eine Tür in die nächste Dimension gehen, aber ich möchte weiter referieren. Ja? Das ist wichtig, weil wir wollen ja ein paar Dinge lernen. Dann tut sich eine neue Tür auf und dann schreitest du durch. Der Frieden war da. Und dann sagt der Herr, Andreas, jetzt musst du was erzählen. Eine der Frauen war nach vorne gekommen, war geheilt worden. Und dann gab der Herr mir ein Wort der Erkenntnis und sagt, sprich das jetzt aus. Sag, hier sitzt jemand, du hast dich gefreut, hierher zu kommen, aber du hast einen Anruf gekriegt, mit deinem Kind ist gerade etwas in einer totalen Schräglage. Aber der Herr sagt dir, auch wenn es so aussieht, er ist in Kontrolle, entspann dich. Und sie fing an zu heulen, sie war geheilt. Ja, da ist so eine Dynamik drin, wenn wir im Rhythmus des Heiligen Geistes drin sind. Das ist so faszinierend und das ist wunderbar. Das ist die Dimension natürlich der Salbung. Aber das war gar nicht, was ich erzählen wollte. Wir sind ja noch bei dem Glauben und dass man den Glauben sehen kann. Okay, ja, ich sehe den Glauben in der Dimension des Geistes. Wir registrieren das. Man kann das im Geist wahrnehmen. Viele verwechseln Hoffnungsgefühle mit Glauben. Sie wissen, Gott kann es, aber das ist noch kein Glauben. Ja? Praktisches Beispiel. Ich bete für jemanden, jemand kommt aus dem Rollstuhl. Das nächste Mal bete ich wieder für jemanden, der im Rollstuhl ist, und ich weiß, Gott kann es tun. Aber die Gabe des Glaubens dafür ist nicht da. Alles, was da ist, ist mein Maß des Glaubens. Versteht ihr den Unterschied? Ich werde es noch ein bisschen näher definieren. Glauben ist mehr wie Hoffnung. Aber wenn ich die Substanz des Glaubens habe, dann weiß ich, dass ich weiß, dass diese Person jetzt geheilt wird. Beispiel, das ist, wenn die Gabe des Glaubens auf dich kommt. Man hat einen Mann, der einen Schlaganfall hatte, der wurde von seinen beiden Söhnen in eine Veranstaltung, das war noch drüben in dem Gebäude, reingetragen. Der Vater hing wie ein armes Würstchen in der Mitte. Und dann, ich sehe das so, das war die Gabe des Glaubens, das war nicht mein Glaube, das war Gottes wunderbarer Glaube, kam auf mich und ich wurde kühn und habe gesagt, okay, halten Sie ihn bitte fest, schauen Sie mich an, ich spreche jetzt. Ja. Und ich habe im Glauben gesprochen, Gesundheit und Heilung, habe seine Beine berührt, seine Hände, habe gesagt, so, jetzt lasst ihn los, lasst ihn stehen und jetzt folgen Sie mir. Und er lief und er lief und er lief und der Saal hat getobt. Das nächste Mal bist du in der gleichen Situation, ähnlicher Fall, und du weißt, Gott kann es tun, aber du musst mit dem Maß deines Glaubens arbeiten. Verstehst du? Und das Maß deines Glaubens braucht eine Entwicklung. Das Maß deines Glaubens ist nicht sofort angekommen. Das Maß des Glaubens ist etwas, was wächst durch diese 6 Punkte, die ich euch gesagt habe. Und sicherlich noch einige mehr, die ich nicht erfasst habe. So, wir müssen unterscheiden. Ist die Gabe des Glaubens aktiv gewesen oder ist es mein Maß des Glaubens? Ich selbst muss es für mich unterscheiden. Die Gabe des Glaubens wird uns durch den Heiligen Geist zugeteilt, wie er will. Wir müssen eins verstehen. Nicht der Heilige Geist ist unser Diener, sondern wir sind der Diener des Heiligen Geistes. Als John Wimber gelehrt hat, komm Heiliger Geist, haben viele gedacht, wir können ihn einfach kontrollieren. Vergiss es. Wir müssen uns ihm unterordnen, nicht er ordnet sich uns unter. Und wir folgen seiner Linie und dann werden wir Erfolg haben. So, diese Gabe des Glaubens ist Gottes perfekter Glauben, der in uns zur Wirkung kommt, zu der Zeitpunkt, wie er es will. Die Gabe des Glaubens, das ist nicht der Glaube an Jesus Christus, sondern das ist der Glaube Jesu Christi in uns. Versteht ihr den Unterschied? Es ist eine ganz andere Dimension. Das ist nicht mehr mein Glaube, sondern das ist sein Glaube. Das ist eine übernatürliche Zuteilung für einen bestimmten Auftrag, für eine Situation, in der ich drin bin. Und wir werden da öfters reinkommen, wenn wir in dieser Dimension leben von Galater 2, Vers 20, wo es heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Glaube, diese Art von Glauben, diese Gabe des Glaubens, das erinnert mich an Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist dieser absolute, perfekte, göttliche Glauben, der mir zugeteilt wird, den nur er hat. Weil meiner ist nicht perfekt. Zusammenfassend jetzt die Definition bei euch in den Mappen. Die Gabe des Glaubens ist der natürliche, von Gott zugeteilte Glauben, den ich nicht in mir habe. Denn alles, was ich in mir habe, ist ja das Maß des Glaubens. Das ist eine feste Zuteilung. Also Paulus sah den hundertprozentig perfekten Glauben in diesem Mann und die Heilung war da. Die Gabe des Glaubens, wenn sie auf dich kommt, bewirkt immer, dass der Plan, den Gott hat, auch tatsächlich umgesetzt wird. Weil du kriegst den Glauben für die Situation. Die andere Ebene des Heilungsdienstes ist natürlich die Heilungssalbung. Das ist die Kraft Gottes, die kann im ganzen Raum präsent sein. Und sie braucht Atmosphäre, eine Atmosphäre für Erweckung, eine Atmosphäre der Erwartung, aber auch eine Atmosphäre der Anbetung, weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt und je mehr wir ihn anbeten, umso mehr haben wir von ihm. Dann haben wir nicht nur die Allgegenwart, sondern wir haben die manifeste Gegenwart, wir haben eine höhere Dichte, eine höhere Konzentration von Gott im Raum. Es braucht bestimmte atmosphärische Bedingungen. Aber was tun wir, wenn das nicht da ist? Stell dir vor, und du leitest einen Gottesdienst. Oder eine Veranstaltung, eine Hauszelle und da geht es um Heilung. Wie aktiviert man das? Was ich da mache, ist, ich aktiviere mein Maß des Glaubens. Das ist das, was ich mache. Und ich bete, Herr, zeige mir die Person, die Glauben hat. Okay? Und dann fangen wir erstmal da an. Und dann picke ich sie raus und dann wird sie geheilt. Okay. Die Gabe des Glaubens erfordert Demut. Wir haben vorhin diesen Vers gelesen, dass es wirklich wichtig ist, Demut zu haben. Gott, ich habe leider nicht diesen guten und perfekten und vollkommenen Glauben, aber könntest du deinen perfekten, vollkommenen Glauben in mich legen? Fühl dich in mir bitte frei, Heiliger Geist, sei unbegrenzt. Ich bin bereit, nicht an Grenzen zu glauben. Deswegen bewirke deinen guten, vollkommenen, perfekten Glauben in mir. Und dann plötzlich kommt die Gabe des Glaubens auf dich und das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk, das ist ein gottgewirktes Ding und etwas Wunderbares passiert. Alles, was wir machen, ist, wir klinken uns nur rein in diesen übernatürlich geschenkten Glauben. Die Gabe des Glaubens ist also ein perfekter Glauben. Warum ist die Gabe des Glaubens gefährlich? Vorhin haben wir doch gesagt, Jesus sagt, wenn du diesen Glauben hast, diesen Senfkorn-Glauben hast und Berge versetzt, nichts wird dir unmöglich sein. Schau mal, wenn dir nichts unmöglich wäre, wärst du eine der gefährlichsten Personen, die es gibt. Warum versetzt keiner von euch Berge? Die Schweizer Berge stehen ja immer noch da, wo sie sind. Weil das natürlich eine Metapher ist. Geht ja nicht, dass du jeden Tag dein Haus irgendwo anders auf diesem Planeten suchst, ja? Man muss schon eine feste Adresse haben. Also die Berge, werden ja nicht im physischen Sinne versetzt. Aber es gibt einen Grund. Und die Gabe des Glaubens ist deshalb hochgefährlich, weil wir ganz natürliche Menschen sind. Und natürliche Menschen haben ihre Schwächen, haben ihre Defizite, haben ihre charakterlichen Deformierungen, verstehst du? Und dann kommen Dinge in eine Schieflage. Deswegen wäre, wenn ich permanent Gottes perfekten Glauben hätte und denke, ich könnte es tun, wäre ich eine gefährliche Person. Wenn jemand über Nacht Multimillionär wird, beobachte die Person über ein paar Wochen. Sie verändert sich. Sie verändert sich. Und deswegen gehen wir mit Gott durch einen Prozess. Wir werden geschliffen. Wir gehen von Glauben zu Glauben. Gott hat das schon richtig installiert, dass er sagt, von Glauben zu Glauben. Ich gebe dir ein Maß des Glaubens. Du entwickelst es, sonst meinst du hast es. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich die Person gerade gesehen habe. Eine Person bei uns betet im Team für die Kranken. Hatte mehrere Heilungen für die Ohren. Und dann haben wir gedacht, okay, das geht so weiter. Aber das nächste Mal war die Heilung nicht da. Das heißt, man war wieder bei dem Maß des Glaubens und ich muss mein Maß des Glaubens für die Ohrgeschichte erstmal entwickeln. Ja? Das andere war Gottes perfekter, übernatürlicher Glaube, der besondere Bonus oder eine besondere Salbung. Bang, da ist es passiert. Und jetzt bin ich wieder in der nächsten Situation. Ich aktiviere meinen Glauben. Und ich werde so lange für taube Ohren beten, bis es am Fließband klappt. Okay. Okay, warum sind wir gefährlich? Wegen unserer Charakterdefizite. Viele Leute, wer von euch hat das Buch gelesen, Gottes Generäle? Das erste. Ein faszinierendes Buch. Habt ihr festgestellt, dass all diese Gottesgeneräle, einige, die haben ihr Maß des Glaubens enorm entwickelt, bei anderen ist sehr häufig die Gabe des Glaubens drauf gewesen. Habt ihr gemerkt, dass sie menschliche Defizite hatten? Dass sie charakterliche Schwierigkeiten hatten, dass sie über so vieles gestolpert sind. Und jetzt haben so viele Leute einen Schock gekriegt, was ist da in Lakeland passiert mit dem Todd? Zuerst wurde das in 214 Länder übertragen über God Channel. Tausende von Christen weltweit hingen an der Mattscheibe. Die Salbung kam durch den Fernseher ins Zimmer rein. Leute sind geheilt worden. Und jetzt auf einmal soll er gefallen sein. Wie kriegen wir das zusammen? Und dann fangen die Christen an, jemanden wie den Todd zu verdammen. Ich will euch sagen, was da passiert ist. Todd hat eine immense Kapazität für das Geistliche entwickelt. Er ist ein Mystiker, da ist eine Tiefendimension des Geistes, da ist eine Extremhingabe. Aber auf der ganzen Linie. Wenn einer ein Hamburger ist, ist er 5. Wenn einer eine Stunde betet, betet er 10. Wenn du 10 Stunden betest, erlebst du andere Dinge wie jemand, der nur 5 Minuten betet. Stimmt's? Definitiv. Du stößt in andere Horizonte vor. So, er hat sein Geistesleben enorm entwickelt, enorm kultiviert, das war da. Aber wir sind immer noch ein irdisches Gefäß mit anderen Herausforderungen und Bedürfnissen. Und wenn das nicht in Balance ist, dann kann die größte und beste Salbung und die tiefen Dimensionen genauso in eine Schräglage kommen wie andersherum. Die meisten Christen entwickeln ja nicht die Geistesdimension, die entwickeln die Seele. Die Seele wird permanent gefüttert. Die Seele ist stark. Der Geist ist ein Kümmerling. Ich rede nicht vom Verstand. Ich rede von diesem wiedergeborenen Geist, der in uns drin ist. Es gab diese Erweckung in Wales und die Schlüsselperson war Evan Roberts. Das war ein Beter vor dem Herrn. Er hat gebetet und plötzlich war der Himmel offen. Überall, wo er hinging, Massen sind zum Glauben gekommen. Ganze Bordells haben zugemacht. Ganze Straßenzüge haben sich bekehrt von Menschen. Kohlearbeiter. Massenhaft Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Aber er hat mit seinen Kräften nicht gehaushaltet. Er hat seinen Burnout gekriegt. Er hat sich verstrickt in ein paar religiöse Gedanken, dass er irgendwie eine Lehre da entwickelt hat. Er müsste in die Miterlösung eintreten. Und dann ist er zusammengebrochen und dann hat eine Seelsorgerin sich um ihn gekümmert, die letzten Endes ihn für immer von den Kanzeln weggenommen hat. Das ist eine Katastrophe. So ist er zu einem Opfer geworden. Und das ist, was immer wieder mit uns Menschen passiert. Also viele sind schockiert, was da in Lakeland passiert ist und schütten das Kind mit dem Bad raus. Aber ich denke, das ist was Wunderbares, weil wir können etwas lernen dadurch. Wir können eins lernen. Punkt 1, Menschen werden immer versagen. Stimmt? Wenn du versagst, kannst du davon ausgehen, die anderen tun es auch. Ja? Ich gehe davon aus, dass wenn ich versage, dass du auch versagst. Und Menschen, die geistlich etwas Großes leisten, wir packen sie auf ein Podest, wir bewundern sie. Sie stehen ganz oben bei uns. Aber was wir begreifen müssen ist, sie sind Menschen mit Fehlern und Schwächen, genau wie wir. Und das muss tatsächlich gelernt werden. Wir müssen das lernen. Wir müssen das lernen, sonst bauen wir auf Menschen. Gott möchte nicht, dass wir auf Menschen bauen. Gott möchte, dass ich auf den, wenn ich Tod sehe, dann verdamme ich den Tod nicht, weil ich weiß, in Tod lebt Christus. Okay? Das ist das, was wir sehen müssen. Zweitens, was wir da lernen können, wir sollten unsere eigene Schwäche in Betracht ziehen und beten, Herr, hilf mir, dass ich nicht falle. Okay? Die Bibel sagt im 1. Korinther 10, Vers 12, wer stehe, sehe, dass er nicht falle. Okay? Wir überprüfen uns selber. Und die dritte Lektion, die ich nehme, ich schütte das Kind nicht mit dem Bad aus. Ich glaube, dass wenn Todd eine Schräglage gekriegt hat in seinem Leben, dass ich trotzdem von ihm lernen kann. Und ich mache es wie ihr, weil ihr macht das ja auch. Ihr lest ja die Psalmen. Wer hat denn die Psalmen geschrieben? Ein Mann, der eine nackte Frau beim Waschen auf der Terrasse gesehen hat und gesagt hat, die will ich haben. Und er hat den Mann dieser Frau umgebracht. Ein Mann, der knietief durchs Blut gewartet ist. Ein Mann, der heftig war. Und trotzdem hat er eine riesige Kapazität und wir lesen permanent seine Psalmen. Ihr wisst, von wem ich rede, von David. Ja? Also wir können von David trotzdem lernen, stimmt? Ihr lernt, warum denn nicht von den anderen? Da muss etwas korrigiert werden. Ja? Weil immer wenn ein geistlicher Leiter fällt, stürzt sich die Menschheit wie ein Geier obendrauf. Und ich sage dir, was du siehst, wirst du dann in der Situation auch ernten. Also wir brauchen auch eine positive Kultur, wie wir damit umgehen. Okay. Aber wir müssen verstehen, Gott wirkt in unsere menschliche Schwäche hinein. In meine Demut wirkt er hinein. Die Bibel sagt ja, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und genau in diese Schwäche kommt Gott mit seinem absolut perfekten Glauben. Und mein Glaube verbindet sich mit seinem perfekten Glauben. Und in dem Moment wird der Auftrag, für den ich habe, absolut möglich. Er wird realisiert, er wird umgesetzt. Wir sollten aber immer unterscheiden, bin ich jetzt im Maß meines Glaubens unterwegs gewesen oder war das Gottes Glaube in mir und durch mich. Ich habe das Maß des Glaubens in meinem Leben für verschiedene Ebenen entwickelt. Eine Ebene zum Beispiel ist die Sache mit der Beinverlängerung. Ganz am Anfang, ich habe gebetet, die Beine sind länger geworden, habe ich gedacht, ach, das ist so ein charismatischer Spleen. Ich habe das erstmal abgewertet. Ich muss das vollkommen revidieren, weil es ist eine der besten und schönsten Sachen, wo die Menschen sofort etwas sehen. Es passiert. Und da wird etwas freigesetzt. Der Glaube wird aktiviert. Das Maß des Glaubens im anderen wird auch aktiviert. Und dann kannst du für den Nächsten beten. Es ist wunderbar, die Seele will ja etwas sehen. Also sieht sie, da wächst ein Bein raus. Mein Maß des Glaubens ist gewachsen, dass ich weiß jetzt, jedes Bein wächst aus. Ich könnte es beweisen. Jedes Bein wächst aus. Mein Maß des Glaubens ist nicht nur da drin gewachsen, sondern ich bin zu dem nächsten Punkt gegangen. Der nächste Level war, ich glaube, dass wenn ich bete, dass jeder, der hier im Raum es möchte, okay, empfangen möchte im Glauben, dass das Gleiche bei ihm auch passiert, bei dem Beinauswachsen. Bei anderen Sachen habe ich das nicht. Aber bei dem Beinauswachsen kann ich sagen, es ist so. Und ich habe mit Hunderten, letzte Heilungsschule in der Gemeinde, überall, wir haben das freigesetzt. Ich habe ein Gebet gesprochen, die Salbung wurde empfangen. Dann habe ich gesagt, wer hat noch nie dafür gebetet? Es haben Hunderte für das Auswachsen der Beine gebetet und es hat bei jedem funktioniert. Bei jedem. Das ist mein Glaube. Andere würden sagen, das ist Gabenprojektion, was du da betreibst, aber das ist meine feste Überzeugung. Okay? Wenn es dann doch irgendwo klemmen sollte, okay, dann gucken wir nach, woran es klemmt. Aber ich habe die feste Überzeugung, mein Maß des Glaubens für die Sache ist da. Dann die nächste Ebene in Heilungsgottesdiensten oder im Dienst der Heilung. Das sind die Schmerzen. Menschen haben Schmerzen, der Schmerz muss weg. Jesus, du bist der Mann der Schmerzen. Und am Anfang, du betest, Schmerz verschwinde und sofort steht einer auf der Matte und sagt, Elche, Welch, wird nicht verschwinden, wie wirst du dastehen? Und ich musste sagen, wie wirst du gleich dastehen? Hau ab im Namen Jesu. Ich stelle mir vor, er ist geheilt. Punkt. Beweg deinen Arm. Was ist passiert? Ja. Das Maß des Glaubens ist gewachsen für diese Ebene des Schmerzens. Und woran ich merke, dass das Maß des Glaubens zu meinem, oder dass diese Art von Heilung in mein Maß des Glaubens gehört, das merkst du dann auch an Gebeten, die du sprichst kollektiv. Wenn ich das freisetze über der ganzen Veranstaltung, dann passiert es. Todd hat zum Beispiel, ich bin gar nicht nach Lakeland geflogen, ich bin kein Lakeland-Fan, aber ich finde gut, was der Herr in Lakeland gemacht hat. Ja. Aber ich habe das so mitgekriegt, Todd hat eins verfolgt. Ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen, wie er gebetet hat in einer kleinen Veranstaltung, 120 Leute irgendwo in Deutschland, ich glaube in Düsseldorf, für Leute. Und er hat sich fokussiert auf die Ohren, einer nach dem anderen. Ich will einen Dauerdurchbruch bei den Ohren haben. So, er ist dran geblieben wie ein Terrier, weil er wollte das Maß des Glaubens entwickeln für taube Ohren. Und du kannst das Maß entwickeln, zum Beispiel für die Schmerzen der Menschen. Bei Todd ist es so gewesen, in Lakeland, automatisch, wenn diese Gebete da waren, da ist eine Atmosphäre der Anbetung, da ist viel trockenes Holz, die hungrigen, durstigen Leute der ganzen Welt sind hingeflogen durch die Medien, motiviert, und dann brauchst du nur noch einen Streichholz in den Raum zu werfen und die Hütte brennt. Ja. Also es ist eine riesen Erwartung da, wenn jemand schon ein Ticket bezahlt und eine weite Reise antritt, und dann ist dieses Maß von Anbetung und Herrlichkeit Gottes da, und dann kommt die natürliche Salbung obendrauf. Und es war für mich logisch, dass immer taube Ohren sich geöffnet haben, weil das zu dem Maß des Glaubens gehört, was der Todd hat. Bei mir ist es immer so, wenn ich im Heilungsgottesdienst bin, ich bete gegen die Schmerzen. Ich kenne keinen Heilungsgottesdienst, wo kein Mensch von Schmerzen befreit wird. Die Ursachen sind so vielfältig, sind so multipel, aber wir erleben regelmäßig, dass nicht nur einer, sondern kollektiv ganze Gruppen von Schmerzen befreit werden. So, das ist ein Teil von meinem Maß des Glaubens. Eine andere Ebene zum Beispiel ist das Orthopädische. Dass ich sehe, dass im orthopädischen Bereich viele Menschen geheilt werden. Ich habe mein Maß des Glaubens auch entwickelt für Kraftwirkung. Steht auch im 1. Korinther 12. Wirkung der Kraft. Energemata dynamion, dynamische Energien. Wenn man für jemanden betet, die Kraft Gottes fließt und die Person ruht zum Beispiel im Geist. Das ist eine Ausdrucksform. Ich habe es nicht nur entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich bete und lege meine Hand auf, sondern ich bin auf den nächsten Level gegangen, weil ich gewusst habe, die Salbung, die in mir ist, ich glaube es einfach, ich aktiviere die Salbung, die da ist mit meinem Glauben, es geht auch quer durch den ganzen Raum. Stellt euch da hinten auf, wupp, und sie liegen auf dem Boden. Ich habe es einmal gehabt, wir haben eine Konzertveranstaltung in Frankfurt gehabt und ich hatte 10 Minuten Zeit, was zu sagen. Ich sollte was sagen. Ich habe nur ein paar Sätze geredet über den Heiligen Geist. Ich habe ihn kurz vorgestellt, habe gesagt, okay, wer möchte einen Touch haben? Okay, die Herren, sagen, stellt euch hin, im Namen Jesu, bumm. Und die Kraft ging durch den Raum und ging durch die Körper und sie waren auf dem Boden. So, es ist eine Ebene, wo wir lernen, unseren Glauben natürlich zu aktivieren, auch das Maß unseres Glaubens entwickeln, damit diese Dinge passieren. Ich will ein bisschen persönlich erzählen. Wer von euch hat das schon mal gesehen, dass wenn ich hinterm Rücken einer Person stehe und da bete, dass meine Hand wie ein Magnet wirkt. Zieht die Person quasi förmlich durch den Raum. Ich war in Stuttgart bei Peter Wenz und ich sagte, hier in dem Block, wer hat Schmerzen? Okay, eine Dame hat es. Ich sagte, stellen Sie sich in Gang, aber drehen Sie den Rücken zu mir. Sie war ungefähr 25 Meter entfernt von mir. Warst du da? Und ich hielt meine Hand vorne hin. Und die Hand wirkte wie ein Magnet. Da kann keiner sagen, du hast du geschubst oder hypnotisiert oder sonst was, weil sie konnte mich nicht sehen. Ja. So, die Hand hat sie quasi wie ein Magnet zu mir gezogen, 25 Meter durch den Raum, und dann war sie geheilt. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe es vorher nirgendwo gesehen, dass jemand im Rückenbereich arbeitet und da irgendwie so arbeitet, wie ich mache. Ich habe es höchstens gesehen von vorne, aber ich habe mein Maß des Glaubens genommen. Und ich erzähle euch, was passiert ist. Ich hatte eine Tour durch einige Städte in den Vereinigten Staaten. Und unter anderem waren wir in Florida in einer Veranstaltung. Und ich habe zu den ganzen Gastgebern gesagt, fahrt mich bitte wieder immer zum Hotel oder zu der Unterkunft, damit ich Ruhe habe und ich möchte mich konzentrieren auf Gott Und ich habe weniger gegessen. Ich wollte einfach mehr von Gott erleben. Und das war einfach eine super Zeit. Du hast eine Tour, du hast 14 Tage und es geht nur um Heilung. Und du suchst den Herrn immer zwischendurch und du gehst von einem Ding zum nächsten. Und plötzlich kam die Abendveranstaltung und ich merke, boah, jetzt haben wir aber eine andere Manifestation der Salbung. Ich streckte meinen Arm aus, die Leute standen und bewegte meinen Arm und jetzt bewegten sich die ganzen Leute mit in der Richtung, wo mein Arm sich hinbewegt hat. Dann habe ich gesagt, ich probiere es jetzt in der anderen Richtung. Zack! Und sie bewegten sich rüber. Ich sage, mein Gott, was ist das? Was ist das? Das war eine ganz andere Ebene. Und dann kam das Nächste. Ich war dann in Knoxville, Tennessee in der Veranstaltung, habe am Sonntagmorgen Gottesdienst gepredigt, hatte ein paar Worte der Erkenntnisse, Menschen sind geheilt worden. Es kam eine Frau und sagte, sag mal, du hast doch gebetet und hast gesagt, da ist jemand, der wird im Rücken geheilt und da sind so zwei Wirbel miteinander verwachsen. Das bin ich, aber da ist noch nichts passiert und außerdem ist da eine Skoliose drin. Und ich hatte jetzt diese Erfahrung mit der Hand bewegen. Ich wusste, dass da eine immense Kraft rausgeht. Und wenn das einmal passiert, dann muss es wieder passieren. Okay? Ist gar keine Frage. Ich sag mir immer, wenn Gott einen heilt, heilt er auch zwei. Hast du schon mal erlebt, dass er einen geheilt hat? Wer hat das erlebt? Ich sagte, die gute Nachricht ist, er wird auch zwei heilen. Und wenn er zwei heilt, heilt er vier. Und wenn er vier heilt, heilt er acht. Und wenn er acht heilt, heilt er 16. Und dann es wird mehr und mehr und mehr. Weil dein Maß des Glaubens automatisch wächst. So, jetzt kam diese Frau und sie kam mit ihrem Mann. Sie hat ein dünnes T-Shirt an, man konnte wirklich sehen, dass der Rücken nicht gerade war. Aber ich habe sie nicht angefasst. Ich habe also mit meiner einen Hand die Wirbelsäule so fixiert. In meiner geistigen Vorstellung heißt das, ich halte die Wirbelsäule hier oben fest, in einem gewissen Abstand. Und habe unten drunter, wo ich gesehen habe, hier war die Skoliose, die Krümmung, mit der Hand in der Richtung, die Hand in die Richtung bewegt. Und plötzlich habe ich gesehen unter dem T-Shirt, boah, da bewegt sich ja was. Und die Frau sagt, ey, da tut sich was. Und der Mann hat gesagt, das will ich sehen. Dann hat er seine Frau beiseite genommen, T-Shirt hoch, sagt, gibt's nicht. Die Skoliose war weg, die Wirbel waren beweglich. Und er sagt, aber das komische Phänomen ist, da ist eine Rötung, wo deine Hand gewesen ist. Die Haut ist total gerötet. Es stand eine Frau daneben, die sagte, Andreas, ich habe Zahnschmerzen, kannst du für mich beten? Also hielt ich meine Hand hier ran an den Kiefer. Plötzlich merkte ich, wie sie so gezogen hat. Die Schmerzen waren weg, aber sie hat einen roten Streifen auf der Backe. Was passiert mit dir, wenn du das erlebst? Wenn gewaltige Dinge passieren, die dir normalerweise nicht möglich sind. Ich lag in meinem Bett und der Teufel hat wirklich gekämpft. Und wollte mir erzählen, schau mal, du bist paranormal. Ja, das, was durch dich wirkt, das kommt von mir. Es war ein richtiger Kampf. Und morgens, weil es ist ein geistlicher Kampf. Der Teufel ist ein Dieb. Er möchte die Dinge rauben, die Gott uns gibt. Am Morgen hat der Herr gesagt, Andreas, was ist in die ganzen letzten Tage passiert? Du bist unterwegs, du fastest ein bisschen, du betest für die Kranken, du suchst meine Herrlichkeit. Ist es nicht normal, dass da ein paar Dinge aufbrechen, die latent akut vorhanden waren? Ist doch ganz normal, oder? Und seitdem hatte ich das Maß des Glaubens dafür, dass diese Wirbelsäulgeschichten, dass das sich begradigt. Und bin dann immer wieder in der Richtung weitergegangen. Und wir haben ganz wunderbare Sachen auf der Ebene erlebt. So. All das nenne ich meinen persönlichen Glauben oder meine persönliche Salbung. Es gab Zeiten, wo keine Beine ausgewachsen sind, wo keine Salbung übertragen wurde, wo keine Kraftwirkung da waren, wo ich eigentlich nur mein Maß des Glaubens angewendet habe, da wo ich war. Aber alles befindet sich in einem positiven Wachsen. Und wenn du sehen willst, dass bestimmte Dinge konstant in deinem Leben vorhanden sind, dann geh weiter und weiter und wiederhol's. Wiederhol's. Geh immer wieder an die Sachen ran. In euren Unterlagen, da stehen nochmal irgendwo drei Punkte. Je mehr ich in meiner Dienstsalbung und meinem Maß des Glaubens diene, umso stärker wird meine Gabe. Denn der Glaube wächst durch Handeln. Der zweite Punkt. Je mehr ich andere Dienste sehe, in deren Salbung eintauche und erlebe, dass mein Maß des Glaubens stimuliert wird, umso schneller wird natürlich mein Glauben wachsen. Und drittens, je mehr ich in Gottes Gegenwart lebe und meinen Glauben aktiv anwende, umso mehr wird mein Maß des Glaubens wachsen. Das Maß des Glaubens wird niemals wachsen durch Handauflegung. Wenn jemand nachher zu mir kommt und sagt, Andreas, leg mir die Hand auf, dass ich einen Glauben kriege, den du hast, das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Es funktioniert genauso wenig, wie wenn jemand sagt, ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl, leg mir die Hände auf, dass ich ein höheres kriege. Das Selbstwertgefühl kriegen wir durch unseren Lebenskampf. Wir müssen bestimmte Dinge überwinden, dadurch wachsen wir. Und mit dem Glauben ist es nicht anders. Der Glaube braucht Herausforderung. Die Leute sagen, ich möchte von Glauben zu Glauben gehen. Ich sage dir, dann wirst du Herausforderungen haben, du wirst Krisen haben. Nur in der richtigen Krise unten im Tal, wo du angewiesen bist, zeigt sich, ob du überhaupt Glauben hast. In einer Veranstaltung, wo alles gut ist, alles mega gesalbt ist, ist es kein... Das ist nicht die richtige Herausforderung, sondern in der Auseinandersetzung zeigt sich, ob ich Glauben habe, was ich mit meinem Glauben gemacht habe, was ich mit meinem Maß des Glaubens getan habe. Okay, also der Glauben wächst nicht durch Handauflegung, aber die Salbung kriegen wir und zum Beispiel durch Handauflegen ist was völlig anderes. Aber die Salbung, die du kriegst, musst du mit deinem Glauben aktivieren. Das ist wichtig, das ist ein großes Geheimnis.